übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Geschichtenfolge.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Geschichtenfolge unseres Podcasts übers Leben, Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin.
Wir dürfen Shavi Reeves begrüßen in unserem Podcast. Shavi hat im vergangenen Jahr netterweise die Schirmherrschaft über unsere Wanderausstellung Gesichter und Geschichten aus dem Ahrtal übernommen und ist den Zuhörenden sicherlich bekannt, weil sie so vielfältig in der Medienlandschaft unterwegs ist. Und beim Fußball, wie wir gelernt haben, auch unterwegs war im vergangenen Jahr.
Schon was länger her.
Das ist schon was länger her. Bekannt ist Shavi unter anderem auch aus dem Podcast Geschehen und aus verschiedenen Fernsehproduktionen wie Wissen macht A und engagiert sich auf vielfältige Weise, unter anderem als Botschafterin für die Deutsche Krebshilfe und die Kölner Nothilfe. Schön, dass du bei uns bist heute, liebe Shavi. Und wir wollen in altbewährter Weise in den Podcast starten, indem wir uns reorientieren.
Ja, Geschichten können uns manchmal mitnehmen, können unter die Haut gehen, was in uns auslösen, in andere Zeiten zurückversetzen, in denen es uns vielleicht nicht so gut ging. Daher atmen wir einmal tief durch, in drei tiefe Atemzüge, schauen, dass wir den Außenkontakt wahrnehmen auf dem Stuhl, auf dem wir sitzen oder eben an den Füßen, wenn wir irgendwo stehen und schauen uns im Raum um und so merken, wir sind gerade genau hier und jetzt. Schauen, was ist besonders markant in unserer Umgebung? Was fesselt unseren Blick? Was lässt uns diesen Moment besonders gut wahrnehmen? Anke, was hast du da so im Blick?
Wir haben so eine unscheinbare rote Wand gegenüberliegend. Die ist sehr markant, ja. Und sehr rot.
Sehr rot, ja. Malteserrot. Shavi, was ist es bei dir?
Ich glaube, die Sonne, die mir gerade in den Rücken knallt, das ist echt heiß.
Ja, schön.
Also im wahrsten Sinne, heiß halten.
Okay.
Heißes Gefühl.
Und der Sommer geht erst los, ne?
Ja. Ja, schön, mit sehr viel Sonne in den letzten Wochen. Du hast uns eine Geschichte mitgebracht. Wir sind ganz Ohr und hören, was du uns erzählen möchtest.
Das ist eigentlich eine Geschichte, die ich immer wieder gerne auch im Freundesbekanntenkreis erzähle. Ich habe bis neulich auch noch drüber gesprochen. Es gibt jede Menge Geschichten, die ich erlebt habe, über die ich gerne heute sprechen wollen würde. Aber das ist diese eine Geschichte, die für mich ganz besonders ist, weil es natürlich auch eine Erinnerung ist, die bis heute geblieben ist. Es geht um meine amerikanische Mom, die nicht mehr lebt, Judy Metzen. Und ich habe ja Ende der 80er, Anfang der 90er immer mal wieder auch in den USA gelebt, in Kalifornien. Eine tolle Zeit da gehabt. Es war so die Zeit, wo Kalifornien noch nicht der teuerste Bundesstaat der USA war, wo es wirklich so dieses Sonnenland war, wo alle gut drauf waren und es nur um Surfen ging und Bagel essen morgens und tätowieren lassen. Ich habe damals auch mein erstes Tattoo da geholt. Das war, ich glaube, 1990 oder so habe ich mir mein erstes Tattoo da geholt. Also alle meine Tattoos, by the way, sind aus San Diego. Heutzutage ist das ja irgendwie ein Welterfolg. Keine Ahnung, jeder bildet sich damit online-mäßig ab. Damals war das irgendwie so ein interner Hype. Jedenfalls für mich eine besondere Erinnerung, all das, was ich da erlebt habe, aber meine amerikanische Mom, die mich aufgenommen hat mit sehr viel Herz und die mir dann so ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Und zwar geht es darum, sie hatte selber, oder gut, sie lebt jetzt nicht mehr, deswegen kann man in der Vergangenheit sprechen, sie hatte zwei Söhne und keinen Mann und nicht viel Geld. Lebte von dem bisschen, was man, glaube ich, an Unterstützung in den USA bekommt. Die haben ja dann nochmal ein ganz anderes System, als wir das in Deutschland haben. Da werden die Menschen nicht mal eben mit so viel Geld aufgefangen wie bei uns, sondern da müssen die halt irgendwie gucken, dass sie anders über die Runden kommen. Es ist ja leider bis heute noch so. Und sie erzählte mir, dass sie regelmäßig, wenn ihre Kinder nach Hause kamen, Essen auf den Tisch gestellt hatte und ihren gefragt hat, ja, Mama, willst du nicht mit uns essen? Und sie hat ganz selten mit ihren Kindern gegessen. Und dann sagt sie, nee, Ich hatte halt nichts. Wir waren arm und habe meinen Kindern dann natürlich immer erzählt, Mama hat schon gegessen, um denen eben nicht das Gefühl zu vermitteln, dass sie ihr was wegessen würden und um zu schauen, dass sie stark durchs Leben gehen und so. Und da habe ich erstmal erkannt, was für eine unglaubliche Frau war. Judy Metzen war zu dem Zeitpunkt, als ich drüben war, ich glaube, ich war 15, 16 ungefähr, war sie, ich würde mal sagen, schätzungsweise Mitte 40. Die hatte eine Haut wie Leder, wie das eben so ist, wenn man in Kalifornien lebt. Da gerbt irgendwie alles weg, hat aber leider auch geraucht wie ein Schlot. Da ist sie letzten Endes dann auch dran verstorben. Und hatte draußen so ein Windspiel, nennt man das, ne? So dieses, das ist dann normal, das hatten ganz viele damals da. Und Judy hatte das auch. Ich habe mir das dann irgendwann, nachdem sie verstorben ist, habe ich mir das gekauft. Hier bin wirklich, habe mir die Füße platt gelaufen durch ganz Köln, weil ich unbedingt dieses Windspiel haben wollte. Und immer wenn das ertönt, weiß ich, dass sie mit mir spricht. Deswegen ist das für mich ganz wichtig. Es zieht immer mit mir um und normalerweise wird es auch immer als erstes aufgehängt. Hier gab es noch nicht die Möglichkeit. Das Haus ist noch nicht ganz fertig, aber es wird demnächst dann auch passieren, dass Judy wieder an meiner Häuserwand hängt und die Nachbarn nervt. Jetzt bin ich großartig. So ihre Art. Weil sie hat so ein Ding gehabt mit Nachbarn. Sie hatte einen Nachbarn, und das ist für mich eigentlich auch die Geschichte, um wie es mir geht. Sie hatte einen Nachbarn namens John, glaube ich, hieß der. Denn Judy hat dann irgendwann mal einen Mann geheiratet, nur um ihre Kinder auch zu versorgen. Nachvollziehbarerweise, der war allein. Sie war alleinstehend mit zwei Kindern. Und dann haben die sich zusammengetan, wie man das früher ja häufiger gemacht hat. Eben auch aus finanziellen Gründen. Und damit klar war, dass sie eben auch die Rente bekommt, wenn er mal versterben würde. Er ist dann auch letzten Endes vorher verstorben. Judy hat auch PlayStation gezockt und hatte immer irgendwie den Daumen kaputt. Sie stand ständig an der Konsole hing. Die war schon wirklich sehr speziell. Manchmal würde ich sogar sagen, ich komme aus sie, weil ich zocke selber auch sehr viel. Das habe ich auch direkt von ihr. Jedenfalls, dieser Nachbar hat eine Tochter und diese Tochter hatte damals ein Verhältnis mit einem Schwarzen gehabt, mit einem Afro-American, und daraus ist ein Kind entstanden, die ist schwanger geworden und hat der Vater die sofort aus dem Haus geschmissen. Die ist halt immer so gependelt, ne? Die war auf der Schule, glaube ich, in L.A. und die haben ja in San Diego gewohnt, wer dann noch nicht war, der weiß eben nicht, das ist eine unfassbar lange Strecke, weil man da ja nicht so schnell fahren darf, und da bist du schon in der Rush-Hour so um die 2,5 Stunden unterwegs, bis du dann auch da bist, und hat dann irgendwie so einen kleinen Sidekick, ne, so gehabt. Daraus ist ein Kind entstanden und hat er sie rausgeworfen, weil für ihn ging das gar nicht. Schwarzer Mann, schwarzes Kind, etc. pp. Und das passte Judy nicht. Weil Judy war eine Frau und eine Mutter für alle. Für alle Kinder, für alle, die eine Mutter gesucht haben, war Judy die Mama, und ein großes Herz. Die hat diesen Nachbarn ungelogen, und ich übertreibe mich, 365 Tage wirklich von morgens bis abends am Gartenzaun so lange bearbeitet, so lange, bis der Mann, ich weiß nicht, ob es aus Erschöpfung war, keine Ahnung, der hat am Ende wirklich nach diesem Jahr, ist er hingegangen und hat gesagt, Judy, du hast recht, das ist mein Kind, das ist mein Enkel. Dann hat er seine Tochter wieder zurückgeholt in sein Haus. Hat er gesagt, du gehst zur Schule, das Kind bleibt bei mir, ich passe auf das Kind auf, du machst deine Schule zu Ende. Und der Typ ist wirklich von so einem, das war jetzt kein Rassist, ne, aber es war schon einer, der ein Problem damit hatte, wie das eben auch in den 90er Jahren üblich war, dass seine Tochter ein Verhältnis mit einem schwarzen Mann hatte. So, und wegen der Nachbar wurde viel geredet, und es war halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wobei wir da ja heute auch wieder in die Richtung noch extremer aus meiner Sicht gehen, als damals der Fall war in den 90er, weil wir waren wirklich mal weiter. Und er hat sie wieder zurückgeholt und hat dann fortan seinen Enkel gegenüber allen Menschen ganz hart verteidigt. Der hat dieses Kind abgöttisch geliebt, nachher, als wäre es sein eigenes. Und es war ihr Ding. Es war Judy, die dafür gesorgt hat, dass diese beiden Seelen zusammenwachsen. Ich finde es eine unglaublich besondere Geschichte, weil es eine besondere Frau war, die ganz besonders in meinem Herzen ist. Und ja. Ich darf da gar nicht weiter drüber reden, weil sonst werde ich ganz weich irgendwie, weil ich die sehr vermisse. Es war wirklich, also die hat mir alles gezeigt dort. Ich habe die USA ja ganz anders kennengelernt. Deswegen bin ich auch so schockiert, wie die Situation aktuell ist. Ich habe viele Freunde, meine langjährigsten Freunde leben alle in den USA, kommen aus San Diego. Also man muss sich vorstellen, das ist Chula Vista, wo ich gelebt habe. Chula Vista ist ungefähr 20 Minuten von der mexikanischen Grenze entfernt. Deswegen war ich natürlich häufiger in Mexiko. Ich kenne auch diese ganzen politischen Auseinandersetzungen, gesellschaftlichen Trennungen. Ich habe auch miterlebt, wie Menschen über die Grenze sind. Ich selber habe mit der Polizei, das ist auch eine schöne Geschichte noch, als letztes dazu, ich war immer allein unterwegs. Da durfte man ja auch schon viel früher Auto fahren. Ich hatte einen internationalen Führerschein. Und den habe ich dann dort gemacht und dann bin ich die Autobahn oder Freeway gefahren und irgendwann mitten in der Nacht hält mich ein Polizist an. Und das ist so dieses Ding, was man kennt. In Deutschland sind es ja bewusst immer zwei, damit der eine den anderen entweder von was abhalten kann oder irgendwas bezeugen kann. Und in den USA gibt's das ja nicht, die sind ja alleine unterwegs. Und er sah wirklich, wie diese klassischen Sheriffs halt so aussehen mit Hut und so. Und dann beugt er sich zu mir runter. Und ich kannte diese ganzen Geschichten, die Hände auf den Schoß legen. Das musste ich natürlich dann aufmachen, logischerweise. Und saß da echt im Auto und ich dachte, ach du Scheiße, das war's für dich, Mädel. Ja, und dann war er der Meinung, ich bin einmal kurz Schlangenlinien gefahren. Ja, okay, mein Gott, das macht man schon mal, ne? Was man einmal raus, rechts und ne, ein bisschen über die Spur. Und meinte so, ja, ich wäre halt müde und ich müsste doch nicht mal ausruhen und so. Und dann fragte er mich, wo ich her bin. Und dann habe ich ihm gesagt, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Ich hatte ja keinen deutschen Pass zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ja als Kind, weil ich in den USA gelebt habe, erstmal einen US-amerikanischen und nachher einen kenianischen Pass. Dann habe ich ihm meinen Pass gezeigt mit der deutschen Aufenthaltserlaubnis und habe ihm gesagt, ich lebe in Deutschland. Und er sagte, oh, German Autobahn.
Ja.
Oh, you can go as fast as you like. Ich so, ja.
Great, I love it.
Das ist er zu mir. Und dann war der total sweet. Und ich meine, war ja die ganze Zeit total nett. Und dann bin ich dann kurz mal rausgefahren, damit, weil die verfolgen einen dann ja auch ein Stück weit, bin kurz rausgefahren, habe dann natürlich keine Kaffeepause gemacht, ich trinke ja keinen Kaffee und bin dann wieder auf die Autobahn. Also das waren so zwei Erlebnisse für mich, die hängen geblieben sind. Warum das wichtig ist, das zu erzählen, abschließend nochmal, finde ich, ist die Tatsache, gerade heutzutage, wo wir alle in einem sehr eingeschränkten Raumverhältnis leben, gerade auch junge Menschen, es ist total wichtig, dass man nicht nur rausgeht aus dem Haus, sondern dass man die Welt kennenlernt, dass man unterschiedliche Kulturen kennenlernt, weil man die Menschen nicht verstehen kann, wenn man ihnen nie begegnet ist. Und darum kann ich nur sagen, ich habe überall in der ganzen Welt und ich war in der ganzen Welt, es gibt doch keinen Kontinent, den ich nicht besucht habe, da habe ich Menschen kennengelernt. Es war immer ein sehr herzliches Miteinander. Ich habe viel von denen gelernt. Ich habe ganz selten in Hotels gewohnt. Ich habe meistens Leute kennengelernt in Kanada, in den USA, in Australien. Ich war sogar in China, in Indonesien, Brasilien, überall auf dem afrikanischen Kontinent, also zumindest auf der östlichen bis eine östliche Seite, Nordafrika, östliche Seite bis runter nach Südafrika. Und ja, es war eine andere Zeit. Heutzutage fliege ich selber seit 2021 bin ich nicht mehr geflogen. Natürlich auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ich kann aber nur dazu sagen, okay, ich habe die Welt auch schon gesehen. Ja, also ich muss jetzt auch nicht mehr so viel fliegen. Wobei doch einmal war ich beruflich als Speakerin eingeladen an die Johns Hopkins University und in Baltimore. Da war ich vor anderthalb Jahren ungefähr. War auch ein tolles Erlebnis. Also wie gesagt, ich habe viele tolle Sachen erlebt. Ich habe mit Studenten geredet dort. Die wollten halt wissen, wie ist das mit dem Thema Rassismus in Deutschland? Wollten halt so den Vergleich ziehen, weil es ist tatsächlich so, das ist jetzt auch das Letzte, was ich dazu noch sage, es ist tatsächlich so, dass in den USA die nicht wissen, dass es Rassismus auch außerhalb ihrer Landesgrenzen gibt. Die kennen das nicht. Wenn sie nicht in Europa waren, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie sich zu wenig informieren oder zu desinteressiert sind. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß eben nur, dass du so am äußeren Rand des Landes, der USA, sehr viele gebildete Menschen triffst. Und je mehr du ins Zentrum des Landes gehst, da kannst du von ausgehen, dort leben schon Menschen, die etwas bildungsferner sind. Ja.
Und ich habe dazu, ich durfte ja auch mal in den USA leben, ich habe auch immer gedacht, es ist für den Amerikaner auch ganz schön viel verlangt, sich für die Welt und andere Nationen zu interessieren, weil das ureigene Land mit seinen vielen Bundesstaaten ja schon so riesig ist. Ne? Und es wäre ja schon viel verlangt, sich sozusagen für alle, also ich sage jetzt mal im Vergleich zu wir interessieren uns innerhalb von Deutschland, dann haben wir irgendwie einige Bundesländer, das ist schon herausfordernd, aber die USA ist ja noch mal größer. Und das ja, alles auf dem Schirm zu haben, das
genau.
Da ist der Einzelne schon auch, genau, schon auch anders gefordert. Und wenn man dann eher bildungsfern groß wird, ist das ja noch mal schwieriger.
Ja. Also es gibt ja eine Erklärung dafür, dass die meisten US-AmerikanerInnen eben nicht das Land verlassen. Die haben alles in ihrem Land. Die können da Snowboarden, Ski laufen, wandern, können an den Strand Wellen reiten. Die können Yosemite machen, die können nach Las Vegas in die Wüste, die haben Wüste. Das gibt ja alles da. Es gibt ja nichts, was ist da, was ist bei uns. Also jetzt, ich sag mal, das gibt es bei uns jetzt in Europa vielleicht alles, ja. Aber ansonsten haben die alles da, warum sollen sie auch woanders hin? Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich nicht informieren kann über die Landesgrenze hinaus. Und es kann nicht sein, dass ich in einem Land unterwegs bin, wo man mir als Kind erzählt hat, es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeit. Und dennoch man das Gefühl hat, man ist permanent, man macht so ein Village-Hopping. Ne? Also man hat so das Gefühl, dass so Menschen, wie das ja so ist, auch bei uns in Deutschland, Menschen, die auf dem Land leben, die kriegen halt nicht immer so auch die Dynamik aus der Stadt mit. Und die neuesten Trends, die so in der Stadt passieren, kriegen die auch nicht mit. Und das fand ich ein bisschen erschreckend. Dennoch ist es nach wie vor ein schönes Land, aktuell für mich ein No-Go. Ich warte erstmal ab, was da passiert. Und dann werde ich auf jeden Fall dort wieder hingehen, weil das für mich ein Stück Heimat ist. Das ist meine zweite Heimat.
Und das wäre jetzt bezugnehmend auf deine Geschichte, die Frage, wie bist du denn bei dieser Mama gelandet? Also wie ergab sich denn?
Das ist ganz einfach, so schnell erzählt. Wir hatten damals in Deutschland Besuch aus den USA von zwei Mädels. Und das waren Freunde, die mein Ex-Freund kennengelernt hatte in Spanien, als der auf Reisen war. Und dann, wie das eben so ist, wir Deutschen machen das ja auch immer ganz gerne. Ja, komm vorbei und besuch mich. Sagt man immer so schnell in den USA. Die US-Amerikaner wissen, wenn man zu Deutschen sagt, komm, ich besuche, kommen die Deutschen aus. Weil sie froh sind, dass sie irgendwie einen Anhaltspunkt haben und umsonst irgendwo wohnen können dort. Umgekehrt ist das eher selten. Wenn die Deutschen sagen, komm, ich besuche, gehen die meist davon aus, sie kommen sowieso nicht, das Land ist so langweilig. Die zwei sind dabei gekommen, weil die mit Interrail unterwegs waren. Und dann standen die da und er hatte mit seiner Familie, er wohnte noch zu Hause damals, wir waren ja alle auch noch sehr jung, waren gerade noch in der Schule und kurz vorm Studium und die hatten einfach keine Wohnmöglichkeit. Und meine Freundin Eva, die hat eine Riesenhütte, großes Haus und dann haben die dann letzten Endes bei der gewohnt und wir Mädels, wir beiden haben uns jeden Tag um die gekümmert und er hat sich so gut wie nie gekümmert und von daher, dadurch, dass wir uns immer um die gekümmert haben, haben die halt irgendwann dann auch mal gesagt, kommt uns doch mal besuchen. So, und dann sind wir darüber, war auch alles total supi. Dann haben die aber festgestellt, dass die auch gar keinen Platz hatten, wo wir wohnen konnten. Und dann ist Judy Metzen eingesprungen. Also haben wir bei Judy gewohnt. So ist das entstanden. Und von da an bin ich wirklich jedes Jahr im Sommer nach Kalifornien und bin dann echt 2-3 Monate auch geblieben, habe da richtig gelebt, da habe das gehaucht, habe das gefeiert. Und meine Freundin Eva, die war tatsächlich nur einmal bei Judy. Die ist dann nachher bei der Freundin, die wir hatten, also es waren ja zwei US-Amerikanerinnen, einmal Virginia und einmal Michelle, die war dann bei den Eltern zu Hause, weil für eine Person war das kein Problem. Also Entschuldigung, das war auch so, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Ich habe bei Judy gewohnt und Eva hat damals bei der Mama von Michelle gewohnt. So ist das entstanden. Und deswegen hatten Judy und ich fortan ein ganz enges Verhältnis. Ich glaube, die hat mich gerade nochmal korrigiert aus dem Hintergrund.
Jetzt sagtest du, die hat ja auch schwere Zeiten durchgemacht und hat irgendwie an ihrem Essen gespart, damit ihre Familie genug zu essen hatte. Was würdest du sagen, hat sie so durch die Zeit getragen? Was hat ihr geholfen, schwere Zeiten durchzustehen.
Wir waren ja seelenverwandt und im Grunde kann man das auch ganz schnell beantworten. Der hat das Gleiche geholfen wie mir, das nennt sich Resilienz. Das ist ein Wort, worüber wir sehr viel und sehr oft reden. Leider ist es sehr zweckentfremdet worden, um es mal so auszudrücken, weil Resilienz ist etwas, was man nicht erlernen kann. Da bin ich anderer Meinung, sondern Resilienz ist etwas, womit du auf die Welt kommst. Du musst es pflegen. Ja, also du musst halt schauen, wenn du es hast, dass du es entsprechend auch nährst. Aber das ist nichts, wo ich morgens aufstehe und sage, ach, ich bin jetzt resilient. Das ist ja Bullshit. Ja, das ist ja wie, ich stehe morgens auf und sage, ich kann jetzt auf einmal singen. Das geht so nicht. Na, das ist eine Gabe. Das ist, wie gesagt, das ist etwas, das ist in deiner DNA drin. Und Judy hat das gehabt. Ich habe das zum Beispiel von meiner Mutter geerbt. Ich sage immer, meine Mutter ist barfuß aus Afrika nach Deutschland gekommen, hat in einer weißen Welt gelebt, hat in einem weißen Krankenhaus gearbeitet mit vielen weißen Kitteln. Das muss eine harte Schule gewesen sein. Das war Mitte der 60er Jahre. Das ist die Zeit gewesen, wo man in den USA gerade mal die Civil Rights verabschiedet hat. Mhm. Wer sich in der Geschichte auskennt, weiß, was ich meine. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir in Deutschland im Frieden gelebt haben. Ganz im Gegenteil, meine Mutter hat mir dann im Nachhinein auch mal erzählt, was sie so alles im Krankenhaus erlebt hat.
Mhm. Und womit nährst du deine Resilienz?
Ja, also ich bin ja als Kind von meinen Eltern weggegeben worden. Also ich war ein Pflegekind und habe das große Glück gehabt, dass meine Resilienz von meiner Großmutter und meinem Großvater gestärkt wurde. Das heißt, es waren Pflegeeltern, zu denen ich Oma, Opa gesagt habe. Und das war eine rheinländische Familie, die sehr lustig waren, sehr beständig waren, sich mit jedem angelegt haben in der Nachbarschaft, weil sie uns hatten, mein Bruder und mich. Auch da muss man sagen, das war in den 70er Jahren nicht selbstverständlich, dass man da mal eben so zwei Kinder beheimatete. Und die haben sich wirklich permanent über den Gartenzaun links, rechts dafür verteidigen müssen und haben uns abgöttisch geliebt. Wir waren besonders für die. Ich war das Lieblingsenkelkind meiner Großmutter, die das so ausgedrückt hat. Für mich warst du das pflegeleichteste aller Kinder, das ich jemals mitbekommen habe. Man kann das auch so ausdrücken, dann trittst du keinem auf die Krawatte. Dann hat sie mir irgendwann mal einen schönen Ring geschenkt, altes Villeroy und Bochgeschirr, also all die tollen alte Weingläser. Das ist ja was ganz Besonderes heutzutage. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal so besonders finde, so mit Goldrand und so. Ja, das ist echt was ganz Besonderes. Da zahlst du richtig viel Geld für mittlerweile. Und meine Oma hat das in uns herausgekitzelt oder aus uns herausgekitzelt, aus meinem kleinen Bruder und mir. Ich war aber auch dafür bereit. Mein kleiner Bruder hat ein bisschen mehr gelitten. Der ist dann nicht ganz so schön rausgekommen aus dieser insgesamt Situation, aber nicht, weil er bei meinen Großeltern groß wurde. Wir haben die übrigens, by the way, Großeltern genannt, weil da viele Enkelkinder rumschwirrten, auch mal hin und wieder da waren, wenn die eigenen Kinder arbeiten mussten. Und meine Oma der Meinung war, ich sollte zu meiner leiblichen Mutter Mama sagen und zu ihr dann eben Oma, wie es alle Enkel gemacht haben. Mein Opa natürlich, kleines same. Und wie gesagt, die haben uns sehr besonders behandelt. Ich erzähle eine kleine Geschichte mit meinem Großvater, dann versteht man das auch, dann weiß man, wo das herkommt. Mein Opa war mit meinem kleinen Bruder und mir unterwegs in diesem kleinen Ort, in dem ich hier in Köln Vogelsang aufgewachsen bin. Das sind alles ganz viele kleine, eng aneinander stehende Häuser, die man damals übers Lotterieverfahren bekommen hatte. Meine Großeltern allerdings nicht, weil mein Opa arbeitete für die Deutsche Bahn. Das heißt, der konnte sich das leisten, das zu kaufen, dieses Haus. Und dann sind wir über den Marktplatz gegangen, hatte meinen kleinen Bruder auf dem Arm, mich an der Hand, weil mein kleiner Bruder noch nicht laufen konnte und mich hat an der Hand gehabt und ging dann so ganz stolz, wie er eben so war, ein lustiger Typ, großartiger Mensch. Und dann kam ein anderer Mensch vorbei, auch ein Mann, und sagte, sind das Ihre Kinder? So wie man das in Köln halt macht, man labert einen sofort an, ohne mal guten Tag oder sonst was zu sagen. Und mein Großvater guckte zu meinem Bruder, guckte zu mir runter, guckte zu meinem Bruder, guckte zu mir runter, guckt den Typ an und sagt, sieht man das denn nicht? Und geht weiter. So. Und das war halt mein Opa, der war sehr lustig. Und so waren meine Großeltern. Für die war alles total normal. Und es gab überhaupt keine Konfliktsituationen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch dieses Thema Rassismus das ist mir innerhalb dieser vier Wände auch nie begegnet. Nie. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Es war immer lustig, wir hatten immer was zu basteln. Mein Opa hat einen Handwerkerkeller gehabt, da durften wir dann auch mal helfen. Ich weiß jetzt auch, warum er, mittlerweile wissen wir, warum er so häufig im Keller war. Der hat heimlich Cola getrunken, der durfte es nicht, weil er drei Herzinfarkte hatte und der Arzt ihm das verboten hatte. Also hat er einen Cola-Kasten hinten in der Ecke versteckt. Und er liebte all seine Enkelkinder aus einem ganz bestimmten Grund. Dann hieß es, jedem Opa mal eine Cola holen, kriegst du dann auch ein Glas. Aber sag es mit der Oma.
So.
Das war mein Großvater, dann weiß man ungefähr, wie der war. Meine Oma war eine toughe Lady. Die hat wirklich alles im Griff gehabt. Wir hatten viele Katzen, viele Hunde, Ente. Ich glaube, wir hatten sogar einen Pony im Garten stehen irgendwann. Ich bin am Ende des Tages mit meiner Großmutter durch diesen wunderschönen Garten gegangen, der übrigens so groß war, da hättest du noch drei Häuser drauf bauen können. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. So viel Fläche hat kein Mensch mehr. Und dann habe ich zu meiner Oma gesagt, Oma, bist du dir eigentlich der Tatsache bewusst, dass deine Bäume mehr wert sind als dein Haus hinter uns? Jetzt wirklich, also die Leute, echt Süßkirschenbaum, sowas hat man nicht mehr im Garten stehen, das gibt's gar nicht. Da stand eine Tanne, die hatte ihr Bruder geklaut, die kam, als ich kam, die war so alt wie ich, so ein Riesenteil, ich glaube, die haben die mittlerweile, du musst die ja irgendwann abholzen, weil die sonst umfallen könnten aus Nachbargrundstück, die stand auch direkt an der Grenze. Naja, jedenfalls guckt sie mich an, sagt sie, ja, sagt aber nicht den anderen. Die anderen waren die eigenen Kinder. So, nur um das mal, es war immer, wenn sie mir was geschenkt hat, sagt aber nicht den anderen. Ja.
Ja. Ja, das ist ein großer Schatz.
Ja, und
so nochmal,
das auf jeden Fall, um nochmal die Kurve zur Resilienz zu kriegen, weil da waren wir ja eben. Das ist natürlich, wenn du die Voraussetzung dafür hast und du hast solche Menschen, die genau das in dir triggern, dann ist es sehr viel einfacher, da letzten Endes auch mit umgehen zu können, das zu erkennen, das im richtigen Moment einsetzen können. Das musste ich auch, denn ich kam ja später von heute auf morgen ins Internat, ohne dass es irgendwie vorher angekündigt wurde, weil meine leibliche Mutter mit dem leeren Koffer wieder vor der Türe stand. Und meine Großeltern haben eine Sache, nämlich die wichtigste Sache, richtig gemacht. Die haben uns einfach bedingungslos geliebt. Wir hatten immer das Gefühl, wir sind in einer liebevollen Familie. Alles ist tutti frutti. Wir machen Kartoffelsalat selber, fahren damit an die Mose und gehen campen und so. Es war irgendwie so richtig so, was man Bilderbuchfamilie nennt. Natürlich gab es auch viel Ärger und dies und das und jenes. Ganz viele Dinge, die passiert sind. Ich hatte als Kind lange, sehr, sehr, sehr lange Albträume. Ich hatte Albträume bis zu meinem 16. Lebensjahr. Das hat ewig gedauert. Und das hing aber letzten Endes eigentlich mehr damit zusammen, dass ich dann auf einmal auch wieder da weg musste, obwohl ich mich da gerade eingelebt habe. Ich bin ja mit 7 Monaten dahin gekommen. Das heißt, das war meine Familie. Ich kannte ja gar keine andere Familie. Aber nochmal, das ist eben, wenn du so einen Triggerfaktor hast für das Thema Resilienz, dann musst du die Chance auch ergreifen, da auch was draus zu machen und das als Schatz zu bewahren.
Ein besseres Schlusswort hätten wir jetzt nicht finden können. Ich könnte einfach stundenlang weiter zuhören. Ja, vielen Dank fürs Teilen.
Sehr gerne.
Wir schließen unsere Folgen immer mit einem aktuellen Marienstein-Moment, mit einem Moment von kleinem Alltagsglück der letzten Tage oder der Moment, auf den man sich freut in den nächsten Tagen. Hast du einen Marienstein-Moment erlebt?
Ja, aber das ist so profan, ich erzähle es trotzdem, weil es super ist. Ich habe am 4. April habe ich mir überlegt, hey komm, mach doch mal deinen TikTok-Account jetzt mal richtig und nicht so zwei Filmchen hochgeladen, die ich irgendwann mal vor 1,5 Jahren oder so hochgeladen hatte. Mach's doch mal richtig. Die haben ja letztes Jahr gesagt, die pushen im Moment die Bildungsformate, weil sie sich natürlich ein bisschen von diesen super tollen, viel wenig mördermäßig extremen Tanzvideos so nach und nach wahrscheinlich rausfiltern wollen, um es mal so zu erklären, die auch toll sind. Aber ich kann mir vorstellen, du kannst ja nicht ewig von leben, von Tanzvideos. Ja, und dann habe ich mich zusammengerissen, habe mich hingesetzt, habe ein paar Folgen geschrieben, bin dann direkt mit der ersten Folge raus, weil ich wusste, das trendet gerade total auf TikTok. habe das dann gebracht und bin direkt auf 25.000 Views gekommen. Ich dachte, wow, 25.000 Views, krass. So dachte ich noch für mich. Und habe dann noch einen Film gemacht und dann habe ich dann plötzlich 50.000. Wie so, boah, krass, 50.000. Und dann war ich plötzlich bei 120, jetzt bin ich bei 350 und das Höchste hat jetzt 2,8 Millionen. Und das war jetzt innerhalb von 4 Wochen. Und ich glaube, mein Moment, den ich gerne mitgeben wollen würde, ist, dass wir alle mal wieder lernen müssen, uns zu begegnen, auch mal hinter die Fassade des Menschen zu gucken, auch mal zu ergründen, was ist das eigentlich für ein Typ Mensch, was hat der alles erlebt, und nicht direkt mit der Keule draufhauen, weil das wird in keinster Weise irgendeine Veränderung in der Zwischenmenschlichkeit hervorrufen. Und am Ende des Tages haben wir alle nur ein Leben, machen wir das Beste draus, und ich hoffe sehr, dass dieser Appell da draußen irgendwie ankommt.
Und jetzt, weil das klingt nach einem gehörigen Glücksmoment, so viel Begeisterung auszulösen über TikTok. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der uns hier zuhört und sagt, ach Mensch, dem TikTok-Game wollte ich mich schon immer mal nähern, unter welchem Namen würde er dich denn uns finden und deinen Kanal?
Sehr easy. Shari Reeves. Und bei Instagram mittlerweile steigen auch die Quoten. Da habe ich auch ich habe einen Muttertagsfilm gemacht. Einen Film über den Muttertag und habe nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass es ja eigentlich eine politische Ursache ist. Das hat damals was mit dem Beginn des Feminismus zu tun gehabt und dass man das ins Leben gerufen hat, um diese Frau auch mal zu würdigen. Und es war nicht aus dem Nationalsozialismus, wie viele das dann stimmt. Ich war eine US-Amerikanerin. Das war eine Protestbewegung in den USA. Und das ist nämlich das Interessante, Annemarie Jarvis hieß die Frau. Das ist nämlich das Interessante daran. Das heißt, ich habe versucht, so ein bisschen, wir haben jetzt, ich sag mal, so ein Blumendeko-Tag daraus gemacht, Blumendeko-Tag.
Und verlieben, ja.
Genau, auf der anderen Seite hat es aber einen politischen Ursprung. Und eigentlich müssten wir ein Stück weit wieder dahin zurück, um eben auch an so einem Tag die Frau als solches zu würdigen für die ganzen Prozesse, die in ihrem Umfeld passieren und die sie stemmt. Und die Message, die da drin lag, war im Grunde genommen, und am Montag, der Tag nach Sonntag, da sollte der Schätzwert eben genauso hoch sein wie der Tag davor und alle anderen Tage im Jahr auch. Also das war so ein bisschen die Message und deswegen ist es da eben auch gekracht bei Insta. Und wie gesagt, bei TikTok findet man mich unter Shari Reeves und bei Insta findet man mich auch unter Shari Reeves.
Schön. Nicole, hast du einen Marienstein?
Ja, ich bin heute Morgen schon sehr früh aufgewacht, um 5 Uhr. Ich glaube, ich war schon ziemlich aufgeregt. Und weil das Wetter im Moment ja so schön ist, bin ich direkt in den Garten gegangen. Das ist der Garten, den meine Uroma schon bewirtschaftet hat und den ich von meiner Oma übernommen habe. Und das ist einfach so friedlich, wenn man morgens vor 6 Uhr noch draußen ist und ja, die Welt da gerade erwacht. Das ist mein persönlicher Glücksmoment bei gutem Wetter jeden Morgen. Du, Anke?
Ich habe den Sonnenschein am Wochenende sehr genossen und durfte in Koblenz durch die altehrwürdigen Festungsanlagen spazieren. Und das macht bei blauem Himmel immer besonders viel Spaß.
Ja, ja. Ein Tag Urlaub. Jeden Tag. Ja, sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir würden noch mal eine kurze Reorientierungsrunde machen. Einmal tief durchatmen. Uns noch mal umschauen im Raum oder spüren, wie intensiv die Sonne scheint. Ist es immer noch so heiß bei dir, Shari?
Wenn die Sonne auf der nördlichen Halbkugel ja nach rechts wandert, ist sie jetzt ungefähr so, das ist Nordnorm, also links diagonal hinter mir. Die geht jetzt gleich ums Haus rum und ist verschwunden.
Gut. Anke, wie ist bei dir? Die Pinnwand gegenüber ist noch immer rot. Das heißt, die Geschichte hat dich nicht so sehr mitgenommen. Wir sind immer noch gut hier im Raum. Ja, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ich habe zu danken.
War für uns eine sehr spannende, interessante Folge. Vielen Dank nochmal, dass du unsere Wanderausstellung als Schirmherrin begleitet hast und nun unsere eigentlich ja Geschichtenstartfolge mit uns aufgenommen hast. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
An alle Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.